was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Mich interessiert es zumindest. Ich hoffe, es interessiert euch auch. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sind der Engel erschienen und haben gesagt, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Apostelgeschichte 1,11 war das. Also eine grundsätzliche Aussage von den Engeln, von Gottes Boten. Jesus, der jetzt in den Himmel aufgefahren ist, wird wieder so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Eine ganz klare Aussage, Jesus wird wiederkommen. Und das ist die große Hoffnung der Christenheit. Es ist A und O, Jesus kommt wieder als Herr und als König und als Gott auf diese Erde. Ganz eine klipp und klare Aussage. Und wir erwarten nicht den Antichristen oder sonst irgendjemand, sondern wir erwarten Jesus. Und ich hoffe, du erwartest Jesus auch, dass er als König zurückkehrt. Und du bist auch vorbereitet. Du bist in der sogenannten Erwartungshaltung, Glaubenshaltung. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch etwas passieren. Das ist uns auch klar. Apostelgeschichte 3, 19 bis 21 sagt uns, dass Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den uns vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also Jesus ist in den Himmel aufgenommen worden und wenn er wiederkommt, gibt es Wiederherstellung aller Dinge. Da kommen wir dann später noch genauer drauf, was da alles los wird, was geschieht. Aber es ist eine Frohbotschaft, eine biblische Frohbotschaft, die uns da verheißen ist. Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, alles, was durch den Sündenfall beschädigt oder zerstört wurde, wird wiederhergestellt. Weil als Gott die Schöpfung schuf, hat er sie ja perfekt geschaffen. Erst als der Sündenfall eintrat, ist da was schiefgelaufen, ist da was kaputt gegangen. Also die ganze Erde und alles, was darauf existiert, wird wieder vollkommen hergestellt. Man könnte sagen, der paradiesische Zustand wird wieder hergestellt. In manchen Schriftstellen heißt es ja auch, dass er eine neue Erde macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das damit gemeint ist, die neue Erde, wenn die wieder hergestellt wird mit allem Drum und Dran. Gottes Herrlichkeit wird dann an den Gläubigen, an dir und an mir und all unseren Geschwistern, wird offenbar gemacht. Und die ganze Schöpfung wird von der Vergänglichkeit, also vom Tod, befreit. Die Schrift sagt, dass sie jetzt in Geburtswehen liegt und seufzt, die ganze Schöpfung. Es steht im Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 18. Ich lese das auch jetzt trotzdem vor, wenn ich es auch schon vorweg gesagt habe, aber die Schrift spricht da sehr deutlich für sich selber. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, also die Leiden, die Schwierigkeiten oder das Unvollkommene, das wir heute alle erleben, in der jetzigen Zeit, dass es nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist schon wieder eine Verheißung. Es wird Herrlichkeit in der Zukunft an uns offenbart. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur selben Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also die Schöpfung wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht. Das heißt vom Tod, dass etwas stirbt, dass etwas vergeht, das wird es nicht mehr geben. Für den Verstand wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, sich das vorzustellen. Weil jeder weiß, in der Natur, die Dinge wachsen, die Dinge werden schön, die Dinge verwelken, die gehen wieder kaputt. Es wird es einfach nicht mehr geben. Menschen werden nicht mehr sterben, Tiere werden nicht mehr sterben. Die Schöpfung wird vollkommen sein, also frei gemacht von der Vergänglichkeit, von der Knechtschaft des Todes. Zur selben Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das sagen wir. Also nicht nur wir haben das ewige Leben dann, sondern die ganze Schöpfung hat sozusagen das ewige Leben. Und jetzt seufzt die Schöpfung, weil sie eben noch nicht so weit ist und weil sie sozusagen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Sie kämpft, bis das hervorkommt, bis das sichtbar wird. Und auch wir seufzen, und ich denke, jeder von uns wird manchmal unter der Last dieser Welt seufzen und sagen, oh je, jetzt wird es Zeit, dass Jesus wiederkommt, manchmal wird es ein wenig heftig. Aber dann kommt der Heilige Geist wieder, gibt uns wieder neue Kraft und neuen Schwung. Na, dann passt es wieder, dann ist man wieder nicht mehr so sehr auf dieses Thema fixiert. Aber hier sagt uns klipp und klar der Paulus, wir erwarten die Sohnschaft, weil wir ja schon Söhne und Töchter Gottes sind. Er meint hier, das ist die vollkommene Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Der Leib, den wir hier noch haben, den irdischen, der ist halt einfach noch nicht erlöst. Das ist zwar bezahlt dafür, dass er erlöst wird, aber bei der Wiederkunft Jesu wird es auch vollzogen. Dann gibt es keinen Tod mehr, dann gibt es keine Krankheit mehr und nichts Schlechtes mehr. Also wir wiedergeborenen Christen sind zwar erlöst, aber wir erwarten trotzdem noch mehr die Erlösung unserer irdischen Leiber, die Umwandlung, die Wiederherstellung des Ganzen, dass wir sind wie Jesus. Das kommen wir dann später auch wieder noch mit drauf. Also das ist aber unsere Hoffnung. Wir sind nicht hoffnungslos verloren. Jetzt leben wir mal so, 50 Jahre, 70 Jahre, 90 Jahre, je nachdem. Und dann ist alles aus. Das ist Hoffnungslosigkeit. Das ist etwas, was die Menschen ohne Gott kennen, aber wir nicht. Wir kennen das ewige Leben, wir kennen das. Wir wissen, wo es lang geht, wo es hingeht, wo die Reise hingeht. Das wissen wir und das ist unsere Hoffnung. Und das ist auch etwas, das uns täglich Kraft gibt, das uns aufrecht hält oder soll es zumindest. Aber wenn es mal nicht so rund läuft, dann richte deinen Blick einfach wieder auf diese Hoffnung. Weil einmal heißt in der Schrift, die Hoffnung, die lässt uns nicht zuschanden werden. Und wenn wir eines Tages das erlebt haben, dann werden wir an diese Zeiten, wo es nicht so lustig gewesen ist auf dieser Erde, überhaupt nicht mehr denken, weil wir voller Kraft und Herrlichkeit sind. Das ist unsere Hoffnung. Und auch der Römerbrief 8,24 sagt, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Also wir sind errettet worden, wir sind wiedergeboren, aber es ist Hoffnung, dass das noch komplett vollzogen wird. Und so schreibt der Paulus öfter über dieses Thema. Jetzt bin ich immer im 1. Korinther Kapitel 15, 51, 52. Und er schreibt hier, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Geheimnisse sind immer interessant. Aber ich hoffe, dass sie interessant sind für euch. Aber wenn der Paulus von einem Geheimnis spricht, dann ist es interessant. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. In diesen zwei Versen steckt jede Menge Zündstoff. Wir werden die zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu auf der Erde sind. Wir werden nicht sterben, sondern wir werden alle verwandelt. In einem Nu, in einem Augenblick. Und jeder weiß, wie schnell so ein Augenblick ist. Also ich meine jetzt nicht den Augenblick, wo du die Augen zumachst am Abend und in der Früh erst wieder wach wirst. Ich meine das Blinzeln. Klack, klack. In diesem einen Nu, in diesem einen Augenblick, bei der letzten Posaune, und er sagt, Posaunen wird es, also das ist 1000-prozentig, die Posaune Gottes wird an dem Tag, in dieser Sekunde posaunen, man wird sie hören und es wird passieren. Und da werden die Toten auferweckt und wir werden verwandelt werden. Und wir werden alle unvergänglich sein, weil eben der Tod nicht mehr über uns herrschen kann. Also ein Augenblick, da wird alles anders. Und nicht nur wir, sondern auch die Schöpfung. Dann werden wir alle komplett wie Jesus perfekt sein und ewiges Leben haben. Der Geist des Todes wird beseitigt sein und alles ist letztendlich wiederhergestellt und paletti. Und das in einem Augenblick. Eine unvorstellbare Sache. Keine Krankheit, keine Schwachheit, kein Schmerz mehr, kein Mangel, keine Tränen, auch keine Naturkatastrophen wird es mehr geben. Kein Hindernis, kein Satan und kein Dämon. Auch keine bösen Menschen, keine Probleme und keine Schwierigkeiten und auch keine Schufterei tagtäglich, sondern Leben in Fülle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kann sich es ein bisschen vorstellen, aber man kommt ganz schnell an die Grenzen, wenn man sich das vorstellt. Weil manchmal denkt man sich, na, da wird es dann vielleicht auch langweilig. Aber es wird auch keine Langeweile mehr geben, bestimmt nicht. Also, machen wir mal weiter im 1. Korinther, Kapitel 15. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Also es gibt diese Verheißung im Alten Testament, verschlungen ist der Tod in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Es wird in dem Moment erfüllt sein. Das Vergängliche, das alles, das in der Vergänglichkeit steckt, zieht Unvergänglichkeit an. Das ist immer Paulus seine Ausdrucksweise, das Anziehen, das schreibt er recht gern. Wir haben Christus angezogen. Ja, man muss ja immer ein mit hineinfließen lassen. Das ist 2000 Jahre her. Eine ganz andere Kultur, ganz andere Sprachkultur und Umstände, die haben manche Dinge einfach anders ausgedrückt, wie es wir heute ausdrücken. Man muss es dann immer so anschauen und hindrehen, wie würden wir das heute sagen oder ausdrücken. Auf jeden Fall, der Tod wird beseitigt sein. 1. Johannes 3,2, der Johannes geht auch auf dieses Thema ein und ist auch sehr gut zu wissen und bestätigt den Paulus. Er schreibt hier, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wenn das passiert, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm, Jesus, gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist eine Dimension. Wir werden sein wie Jesus. Sicherlich wird er Jesus sein und wir nicht Jesus, das ist uns schon klar. Aber von der Gestalt her, vom Wesen her, werden wir sein wie Jesus. Und das ist eine ganz super Verheißung. Und denkt daran, was wir gesagt haben, durch sein Blut ist in Jesus ein Ja und ein Amen für alle Verheißungen geschehen. Und darum gehören auch solche Verheißungen uns, dass wir in dem Tag, in dem Augenblick, werden wir sein, wie er ist. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann wird da noch was passieren, wenn Jesus wiederkommt. Es werden alle die vorher gestorben sind, der Paulus schreibt, die entschlafen sind, die gestorbenen Christen, also nicht die anderen, nicht die Christen, sie werden auferstehen und werden ebenfalls mit diesem neuen, perfekten Leib kommen, wie wir. Also nicht, dass jemand meint, ja, jetzt muss ich da irgendwo der Erdboden öffnen und dann krabbelt da so ein halb Verwester oder Verwester raus und dann wird er erst schon langsam wieder. Nein, das wird nicht so sein. Also die kommen mit einem neuen, perfekten Leib wie wir. Wir werden verwandelt und die anderen, die vorher gestorben sind, sie werden auferstehen. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das ist jetzt 1. Thessalonicher 4,13. Die übrigen, die haben diese Hoffnung nicht, der Auferstehung. Die haben die Hoffnung des ewigen Lebens nicht. Die erwarten dann nicht Jesus Christus zurück. Aber wir kennen diese Geheimnisse, wir kennen diese Wahrheiten und wir erwarten unseren Herrn und König und Retter zurück. Und er schreibt hier weiter im Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also das wird eine gigantische Sache. Und das alles in einem Nu, in einem Moment, in einem Augenblick. Weiter geht's. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also wir sind mal nicht vorn dran. Also wenn ich wir sage, haben immer die gemeint, die gerade zu dem Zeitpunkt leben, wenn Jesus wiederkommt, wenn es ein Augenblick ist. Das hat der Paulus damals schon gemeint, das hat auch von wir geschrieben, aber er hat dann zu denen gehört, die dann entschlafen sind und die dann auferstehen werden. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt alle, wie die Zeugen Jehovas, glaube ich, sagen, die sind dann alle jetzt in einem Schlafzustand und eigentlich nichts und dann kommt die Auferweckung. Nein, die Entschlafenen, die gestorbenen Christen sind beim Herrn, aber sie haben eben noch nicht diesen Leib, den sie dann bekommen, wenn diese Auferstehung ist. Kommen wir auch nochmal später drauf. Und es wird gleichzeitig sein, da ist nicht einer früher dran und einer später dran. So, dann geht's da weiter. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. So, das ist jetzt dieses Thema Entrückung, das eigentlich ein Widerspruch ist zu all dem anderen. Und dieses Wort Entrückung oder entrückt kommt in diesem Zusammenhang, wo Jesus wiederkommt, eigentlich nur an dieser Stelle vor. Es gibt noch andere Stellen, wie der Henoch entrückt wurde, ja, wo der Philippus von einem Ort zum anderen, ich glaube, wird es auch diese entrückte der Herr ihn dahin, also diese Versetzung. Aber das ist eigentlich die populärste Stelle. Jeder Christ weiß, aha, Entrückung, da sind wir weg von dieser Erde, endlich sind wir weg und endlich haben wir Ruhe. Und dann kommt, was weiß ich, wie lange, Trübsalzeit und so weiter. Aber das widerspricht eigentlich den ganzen anderen von Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge und von dem, wo die Vergänglichkeit weggetan wird, wo der Tod weggetan wird und alles wieder in bester Ordnung ist. Drum ist das ein bisschen konträr in diesem Zusammenhang. Es passt nicht ganz zusammen, oberflächlich. Aber ich glaube, dass das doch zusammenpasst, wenn man diese Entrückung mal richtig einordnet, wenn man diese Entrückung gleichstellt mit der Umgestaltung und, oder Vereinigung oder Verwandlung, dann passt es eigentlich schon wieder zusammen. Und dann passt es auch mit dem zusammen, wie er hier geschrieben hat, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, weil wir werden ja verwandelt und wir werden auf sein wie er und wir werden auf derselben Ebene sein wie der Herr. Und wir werden auf beiden Ebenen zu Hause sein, auf der himmlischen und auf der irdischen, weil diese Trennung aufgehoben wird. Himmel und Erde ist ja ein Stück weit getrennt durch den Sündenfall. Und wenn dieses beseitigt wird, dann ist Himmel und Erde wieder so vereint wie ursprünglich, als Gott mit Adam im Paradies spazieren ging. Dann passt es wieder zusammen. Also Adam war auf beiden Ebenen zu Hause und der Herr auch. Und darum konnten die auch miteinander spazieren gehen und sich unterhalten. War ja ganz interessant, was die beiden zu besprechen hatten. Aber ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge sind, ist diese Trennung der Sünde beseitigt und beide Ebenen gehören einfach wieder zusammen. Und deshalb sind wir dann auch alle Zeit beim Herrn. Und nicht so, wir sind ja beim Herrn und die ganze Erde läuft so weiter wie bisher. Das ist nicht der Fall, weil es einfach sich das total widerspricht mit all den anderen Bibelstellen. Zum Beispiel Philipper 3, 20, 21, wo der Herr Paulus sagt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also wieder die Wiederkunft erwarten wir, der unseren Leib der Niedrigkeit, Schwachheit, der Sündhaftigkeit, ja, der irdische halt, der wird die Niedrigkeit umgestalten zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Sehen wir wieder, wir werden umgestaltet gleich mit dem Leib seiner Herrlichkeit. Wie er werden wir sein. Oder 2. Thessalonicher 2, 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Hier nennt es der Paulus die Vereinigung mit ihm. Wir werden mit ihm wieder zusammen auf der gleichen Ebene eben sein. Verwandelt in sein Ebenbild, wie er werden wir sein. Oder Hebräer 12, 27, wo er spricht von der Verwandlung der Dinge, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Also wenn der Herr wiederkommt, werden die ganzen Dinge verwandelt, und zwar so, dass wieder alles in bester Ordnung ist, die Wiederherstellung aller Dinge. So, wenn wir das sehen können, dann tun wir uns wieder leichter. Und dann wird es nicht irgendwie, wie manche behaupten, 7 Jahre Trübsalzeit und so weiter geben mit, keine Ahnung, Weltkrieg und was weiß ich, was da alles hineininterpretiert wurde. Ich glaube, Jesus kommt wieder und wir werden alle verwandelt. Die Schöpfung wird Unverweslichkeit anziehen und alles wird wieder in bester Ordnung sein. Da sind wir wieder im 1. Korinther 15, machen wir weiter ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. der Erstling der Entschlafenen. Also der Erste, der gestorben war und wieder auferstanden ist, ist Jesus. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam oder wie wegen Adam alle sterben, so werden auch in Christus oder wegen Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Das ist die Ordnung, die es da gibt. Zuerst ist Jesus auferstanden und dann all die, die zu ihm gehören, die Gläubigen, wenn er wiederkommt. Also wegen Adam sind alle dem Tod unterstellt und wegen Jesus, die an ihm glauben, sind alle lebendig gemacht oder werden wieder alle lebendig gemacht, auferstehen oder umgestaltet werden. Dann benutzt der Paulus ein Gleichnis aus der Natur und sagt, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, sei es vom Weizen oder von einem anderen der Samenkörner. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So, das ist jede Menge Worte. Also es ist in der Natur schon so, wenn du einen Kartoffel in die Erde steckst, dann wird nicht der Kartoffel wieder rauskommen, den du reingesteckt hast, sondern es werden neue Kartoffeln entstehen. Es wird was Neues. Das war sein Beispiel, auch mit Weizen oder sonstigen Samenkörnern. Es wird dieses eine Korn wird verderben, aber es bringt Neues hervor. Genauso werden natürliche Leiber, wenn sie begraben werden, sozusagen gesät, aber herauskommen tut ein neuer, ein geistlicher Leib und nicht wieder ein natürlicher von irdischer Materie. Das müssen wir einfach wissen, dass es der neue Leib eine geistliche Materie besitzt und nicht eine irdische. Das Geistliche, sagt der Paulus, ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Und dann kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Also irdisches Material, der erste Mensch aus Staub und geistliches Material, der zweite Mensch vom Himmel her. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also jetzt tragen wir noch das Bild Adams und dann tragen wir das Bild Jesu, weil wir werden ihn gleich sein. Wir werden aus himmlischer Materie geschaffen, neu geschaffen. Ich kann es nicht anders ausdrücken, ich weiß es auch nicht, was das dann genau ist. Aber wenn du dir Jesus einmal anschaust nach der Auferstehung, er war ein Mensch. Und er ist auch heute noch Mensch, er ist Gott und Mensch zugleich. Und er sitzt auf dem Thron, der für die Menschheit zur Verfügung ist. Er regiert praktisch von dem Thron über diese Erde. Und dafür ist dieser Thron auch da. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht, die Unvergänglichkeit. Also das Alte, das Vergängliche, das Irdische, kann nicht das Erben, das muss vergehen, es wird etwas Neues gemacht. Jetzt können unsere Leiber zwar geheilt werden und sie können verbessert werden durch den Heiligen Geist, wenn er wirkt. Und wenn wir bitten darum, das ist wichtig und gut. Nicht, dass jemand meint, wie mir jemand gesagt hat, ja, das ganze Heilungszeug, das gehört uns ja für die Ewigkeit. Dann haben wir gesund und geheilt und jetzt nicht. Das ist ein ganz großer Käse, weil dann brauchen wir nämlich keine Heilung mehr, weil da sind wir eh perfekt. Jetzt ist das, wo wir die Heilungen brauchen. Und für das jetzt ist es gemacht. Und es ist nicht bloß gemacht, es ist dazu da. Und wir können um Heilung bitten und wir können die Hände auflegen und Freisetzung der Kraft des Geistes, Heilung bewirken und unsere Leiber wieder fit machen, verbessern. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, kriegen wir einen ganz neuen Leib, dann ist es nicht mehr notwendig. Da sind wir nicht mehr aus irdischem Staub, sondern aus geistlicher Materie, vollkommen perfekt und herrlich, weil die Sündennatur und der Tod nicht mehr drinsteckt. Gut, noch ein paar Verse zur Bestätigung. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. 1. Korinther 6, 14. Gott hat Jesus auferweckt und er war auch schon 3 Tage tot. Und er war, wenn du dir das vorstellst, wie er vorher schon geschunden wurde und gefoltert wurde, da war er vorher schon mehr tot als lebendig. Und so haben sie ihn ins Grab hineingelegt mit dem Stich ins Herz von der Lanze des Soldaten. War kein Problem für Gott. Er hat ihn wieder vollkommen hergestellt, verwandelt, auferstanden, aber trotzdem war er noch ein Mensch. Kolosser 3, 4 noch. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist unsere Hoffnung. Wenn Jesus offenbar wird, das heißt, wenn er wiederkommt, werden wir mit ihm auch offenbar. Wir werden in Herrlichkeit offenbart. Man wird sehen, wer wir tatsächlich sind. Jetzt schauen wir oft aus, wie die ganzen anderen Menschen auch. Aber dann wird ein Riesenunterschied sein. Und wir werden Jesus sehen und wir werden ihn bewundern und wir werden begeistert sein von unserem König, von unserem Jesus. So, jetzt kommt noch die brennendste Frage. Wann wird das sein? Möchten alle gerne wissen und viele studieren dann die Offenbarung und wollen da rausfinden und aus den Schriften des Alten Testaments und berechnen, wann wird das sein? Wir wollen es wissen. Haben sich schon viele gewaltig geirrt und verrechnet und wir wissen es einfach nicht. Die Schrift sagt, er kommt zu seiner Zeit. 1. Timotheus 6, 14 und 15. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und der Herr der Herren. Also diese Sache, diese Wiederkunft wird zu seiner Zeit unser Herr offenbar machen. Es wird sein in einem Moment, er wird kommen, wenn die Posaune erschallt, in diesem Augenblick wird er kommen, zu seiner Zeit. Das ist die Zeit, die der Papa im Himmel festgelegt hat und er weiß es. Und wir werden es einfach vorher nicht wissen. Wir werden vielleicht überrascht sein, wenn man, ja, ich glaube, da kann man gar nicht mehr überrascht sein, weil in einem Augenblick passiert das so schnell, dass gar nicht mehr überrascht sein kannst, glaube ich. Du hast nicht mehr Zeit, sondern überrascht sein. Und die Apostel haben ihn auch schon mal gefragt, als sie zusammengekommen waren, fragen sie ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie meinten immer, das große super Israel, so wie zur Zeit Davids, das ist mächtige, dieser mächtige Staat, das wollten die eigentlich damals. Die sind alle auf das fixiert gewesen. Und da haben sie ihn gefragt. Und die einfache Antwort ist, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Jetzt haben wir's. Wir wissen es nicht, es geht uns einfach auch nichts an. Wir können es vielleicht im Geist ein bisschen spüren und erahnen, so wie vielleicht die Hanna. Und wie hat der noch geheißen, der Prophet? Hananias, glaube ich, die schon wussten oder das Zeugnis vom Heiligen Geist hatten, dass sie den Christus noch sehen werden. Und waren schon alte Leute, aber sie haben diesen Christus als Baby dann noch zu sehen bekommen. Das hatten die schon im Geist. Also so kleine Ansatzpunkte gibt der Herr schon oft einmal für einige Leute, die wirklich mit ihm gehen. Ich kann mir vorstellen, wenn die das damals anderen Leuten erzählt haben, werden sie vielleicht gesagt haben, ja du, alter Narr, du kannst mir viel erzählen oder so. Aber sie hatten das Zeugnis im Geist, vom Heiligen Geist bekommen und sie wussten es. Und so geduldig haben sie gewartet und ganz geduldig hat sich es auch erfüllt, weil was der Herr zusagt, hält er ja ganz gewiss, bekanntlich. Ja, und unser himmlischer Papa ist scheinbar sehr geduldig. 2000 Jahre ist eine lange Zeit für uns Menschen nach unserer Zeitrechnung. Gottes Zeitrechnung ist ein bisschen anders. Und die Geduld Gottes ist eine andere Geduld als die Geduld der Menschen. Also sagt auch der Jakobus, habt nun Geduld, Brüder. Das ist ja ein Unwort, das Wort Geduld. Das ist ganz out, das mag man nicht, weil heutzutage muss immer alles gleich passieren und gleich da sein. I like sofort heißt es heutzutage. Da ist Geduld nicht modern. Aber er sagt, habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld, ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Also der Bauer, wenn er was pflanzt hat, dann braucht er auch Geduld, bis das Zeug wächst und bis die Ernte da ist. Und genauso sollen wir auch Geduld haben. Der Herr wird wiederkommen. Es ist fix, im Posaunen wird es. Und das ist unsere Zuversicht. Die ganze Schöpfung wartet darauf, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf das, bis Jesus kommt, bis die Söhne Gottes offenbar werden, bis alles wiederhergestellt wird, bis wir alle von der Knechtschaft des Todes freigemacht werden, das ewige Leben, die Verwandlung, sein wie Christus Jesus, das ist eine hervorragende Sache. Und die schon Entschlafenen, die Gestorbenen, werden wieder auferstehen mit einem neuen himmlischen Leib. Und ja, unser kleiner Verstand kann das oft nicht nachvollziehen. Und da gibt es Menschen, die behaupten, das gibt's nicht, Auferstehung, Tod ist Tod. Die sind verfault, die sind vielleicht von einem wilden Tier gefressen worden, die sind verbrannt, die sind vielleicht im Meer draußen von den Fischen gefressen worden. Wie sollen die wieder auferstehen? Also sehen wir, der Verstand kann da nicht mitspielen in dieser Liga. Aber das gab es damals schon und da haben manche auch behauptet, es steht auch im 1. Korinther 15, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Also da gab es schon ein paar, die haben das geleugnet. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Es war ja schon zwischen den Pharisäern und Sadduzäern ein großes Problem, dieses Thema. Die einen haben behauptet, es gibt's und die anderen haben behauptet, es gibt es nicht. Es hat Paulus einmal das Leben gerettet und hat sich dann das Thema auf den Tisch gebracht und dann haben sich die untereinander in die Haare gekriegt und haben sie Paulus wieder in Ruhe lassen. War ja schlau, der Bursche. Aber wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Also er geht da ziemlich scharf ein auf dieses Thema. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann steht sonst niemand auf, wenn es es nicht gibt. Und dann ist die Predigt der Käse und dann ist auch der Glaube umsonst und so weiter. Und er geht da richtig, ja, ich glaube, es hat ihn geärgert. So hört sich das fast an. Und ja, wenn aber Jesus nicht auferweckt worden ist, da ist der Glaube nichtig, dann seid ihr noch in euren Sünden, dann haben alle verloren gegangen und Punkt aus, Amen. Und er schreibt dann im letzten Vers, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Also wenn du nur in diesem Leben auf Christus hoffst, dass er da vielleicht dich zum Millionär macht oder sonst was und nur darauf aus bist, einen Reibach zu machen, dann bist du vielleicht einer der elendsten Menschen. Denn das, was nachher kommt, das ist viel, viel mehr wert. Da kannst du jetzt Multimillionär und sonst was sein im Vergleich zu dem, was wir sein werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Toten auferstehen und wenn die lebenden Glaubenden verwandelt werden, umgestaltet werden, dann ist das alles andere, was heute noch für super und groß betitelt wird, Dreck. Mehr kann ich da nicht sagen, das ist im Vergleich dazu Dreck. Aber wir, gläubige Christen, wir haben diese Auferstehungshoffnung, wir gehören nicht zu den elenden Menschen, sondern diese Hoffnung gibt uns Freude, die macht uns glücklich. Das heißt, unsere Zukunft ist gesichert. Deine Zukunft ist gesichert. Musst du dir immer wieder geben. Deine Zukunft ist gesichert. Gerade dann, wenn es mal nicht so gut aussieht, die Zukunft ist gesichert. Gut, jetzt kommt noch was ganz kurz. Eine Frage, die da einmal auftaucht, was ist ja dann mit dem Strafgericht für die Ungläubigen? Dann sage ich einfach, interessiert mich eigentlich weniger. Es ist Gottes Sache, aber sie wird kommen. Paulus sagt, sie werden nicht entfliehen. Kann ich mir noch in 1. Thessalonicher Kapitel 5 lesen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Also, das ist Fakt. Der Tag des Herrn kommt. Die meinen zuerst, alles super, alles bestens. Und dann kommt plötzlich ein Verderben über sie. Wie das aussieht, ist dem Herrn seine Sache. Das geht ja uns ja nichts an. Uns geht das was an, was aus uns passiert. Und wir sind die, die dann jubeln, die dann springen, die dann tanzen, die dann Jesus sehen, die Auge in Auge schauen mit Jesus. Wir werden sein wie er, ohne Probleme, ohne keine Ahnung was. es wird alles in bester Ordnung sein. Und noch eine ganz besonders wichtige Tatsache, die auch passieren wird, und die freut mich. Die Tatsache ist, dass Satan und alle seine Dämonen auch gerichtet werden. Ein für alle Mal von der Erde verbannt, ein für alle Mal in einen Feuersee geworfen, finito. Er wird nicht mehr irgendwelche Menschen pisshacken. Der Satan ist nämlich bereits verurteilt, das Gerichtsurteil über ihn ist gefällt und das Gerichtsurteil wird auch ausgeführt. Ein für alle Mal von der Erde verbannt, in den Feuersee geschmissen. Da wird ein Schlussstrich gezogen. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt, was uns freut. Unsere Zukunft ist gesichert. Und der vorausbestimmte Jesus Christus wird zurückkommen. Den hat jetzt der Himmel aufgenommen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und wir kommen jeden Tag diesen Tag ein Stück näher. Und das ist unsere Hoffnung, die uns aufrecht hält, die uns Freude geben soll. Die Wiederherstellung aller Dinge. Also wenn du heute in deinem Leben schöne Dinge siehst und wo du dich dran freust, dann ist es eigentlich noch eine ganz schwache Sichtweise, weil das, was kommen wird, ist viel, viel, viel mehr. Okay, also wir erwarten Jesus als König, als Herrn, dass er zurückkommt. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten die Herrlichkeit. Wir freuen uns darauf. Wir erwarten auch die Auferstehung der Toten. Und wenn wir die kennenlernen, die vor uns Christen waren, die vor uns entschlafen sind, sage ich es einmal auch so, werden wir alle kennenlernen und wir werden alle gleich sein und alle in der Herrlichkeit des Herrn, sowohl im Himmel als auch auf der Erde zu Hause sein. Okay.